SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. April 2014. Die Staatsanwaltschaft gibt die gehorteten Gurlitt-Bilder zurück.
Ein riesiger Berg wertvoller Bilder.
Unter Nazi-Raubkunstverdacht.
Ein schrulliger alter Mann.
In einer verwahrlosten Wohnung.
Überforderte deutsche Behörden.
Und eine sensationswitternde Weltpresse.
Das ist der Stoff für einen der größten Kunstskandale Deutschlands.
Die Geschichte beginnt im September 2010.
Der Kulturjournalist Stefan Koldehoff hat den Kunstkrimi von Anfang an begleitet.
Da ist ein alter Mann in einem Zug aus der Schweiz mit einer erlaubten Menge Bargeld dem Zoll aufgefallen.
Cornelius Gurlitt.
Und dann hat man recherchiert und festgestellt, oh, der Vater dieses alten Mannes,
Hildebrand Gurlitt,
der hatte was mit den Nazis zu tun und mit Kunsthandel und hat dann einfach mal dessen Wohnung in München-Schwabing auf den Kopf gestellt.
Wie in einer nachgestellten Szene des Schweizer Fernsehens.
Guten Tag, Herr Gurlitt, wir sind von der Zollverhandlung. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Verdacht auf Steuerhinterziehung.
Da gab's und gibt es bis heute eigentlich keinerlei rechtliche Grundlage für. Und deswegen hat sich die Staatsanwaltschaft Augsburg für diese Aktion ja auch hinterher entschuldigen müssen.
Überall zwischen uralten Konservendosen und schimmeligen Lebensmitteln finden die Fahnder Kunstschätze.
Gerahmte Bilder, zusammengerollte Leinwände, Zeichnungen und Grafiken.
Insgesamt 1258 Werke.
Darunter Picasso, Matisse, Renoir, Nolde, Kokoschka, Chagall, Liebermann.
Alles Nazi-Raubkunst?
Erstmal beschlagnahmen.
Die sind an einen sicheren Ort gebracht worden. Man musste ja auch konservatorisch irgendwie damit umgehen. Also gucken, dass nicht noch mehr Farbe abplatzt und dass Aquarelle nicht dem Licht ausgesetzt sind und.
Fast 1,5 Jahre hält die Staatsanwaltschaft den Schwabinger Kunstfund geheim.
Irgendjemand von den Beteiligten, und wir nehmen an, es war ein Beamter, der bei den Durchsuchungen beteiligt war, hat das Ganze dann der illustrierten Fokus gesteckt. Und dann gab es diese große Schlagzeile, Hitlers Milliardenschatz gefunden. Und damit war dann natürlich Pandoras Büchse geöffnet.
Der wohl spektakulärste Kunstfund der Nachkriegsgeschichte sorgt ja heute bundesweit für Schlagzeilen.
Da liegen in einer völlig verwahrlosten Wohnung in München über Jahrzehnte hinweg unbemerkt Gemälde.
Werke, die angeblich damals verbrannten.
Die ganze Kunstwelt ist in heller Aufregung.
Es war natürlich unfassbar faszinierend zu hören, dass da ein Milliardenschatz an Kunst aufgetaucht sein sollte. Das hat sich ja hinterher alles relativiert, aber trotzdem handelte es sich um Werke von ganz berühmten Malerinnen und Malern, die man zum Teil seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte. Und alle Welt ist nach München gefahren, vor dieses Haus, in dem Herr Gurlitt gelebt hat und hat versucht, irgendwas herauszufinden.
Maike Hopp ist Provenienzforscherin an der TU Berlin. Das heißt, sie untersucht die Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern.
Sie sagt zum Fall Gurlitt:
Sicherlich muss es für einen alten Menschen auch eine extreme psychische Belastung gewesen sein, so im Prinzip in der Presse skandalisiert zu werden. Gleichzeitig war aber relativ schnell für uns ProvenienzforscherInnen klar, dass diese Überdimensionierung des Millionen- oder Milliardenschatzes etwas absurd ist.
Man hat nicht sauber getrennt zwischen dem Sohn und dem Vater.
Hildebrand Gurlitt ist einer von 4 Nazi-Kunsthändlern gewesen, der sich um die sogenannte entartete Kunst kümmern sollte.
Also die Kunst, die 37, 38 aus deutschen Museen entfernt wurde, weil sie nicht mehr in die Ideologie der Nationalsozialisten passte.
Viele dieser Werke gelten bis heute als verschollen.
Oder als zerstört.
Aber vermutlich ist das meiste verkauft worden.
Man wollte Geld für die Kriegskasse machen. Und das hat Hildebrand Gurlitt sehr klug und sehr raffiniert gemacht. Er hat viele Werke vom NS-Staat übernommen, legal. Er hat zum Teil sogar dafür bezahlt und hat dann seine Kontakte, die er als Kunsthändler hatte, genutzt, um Geld daraus zu machen.
Hildebrand Gurlitt wird dafür nie zur Rechenschaft gezogen.
Er kann in der Nachkriegszeit als Direktor des Düsseldorfer Kunstvereins wieder Fuß fassen.
Hildebrand Gurlitt hat das alles nicht geschadet. Und ich glaube, das lag auch daran, dass man wusste, in seiner Familie gab es selbst jüdische Menschen. Er hatte nichts mit der NS-Raubkunst zu tun, sondern in Anführungsstrichen nur mit der Verwertung dieser sogenannten entarteten Kunst.
Hildebrand Gurlitt vermacht seine Privatsammlung seinem Sohn Cornelius.
Der lebt wie ein Einsiedler, verschanzt sich in seiner Schwabinger Wohnung.
Hütet die Kunstschätze wie seine Kinder. und sagt:
Mehr als meine Bilder habe ich nichts geliebt in meinem Leben.
Als die gehorteten Kunstschätze seiner geliebten Kinder abgeholt sind, versammelt sich vor seiner Haustür die Weltpresse.
Deutschland hat ziemlich schnell begriffen, da haben wir ein Problem. Oh Gott, schon wieder NS-Raubkunst und schon wieder sieht es so aus, dass wir diejenigen sind, die das nicht vernünftig aufgearbeitet haben. Und dann hat man sich überlegt, wie kommen wir möglichst schnell aus dieser Nummer raus und hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die sogenannte Taskforce.
Experten und Expertinnen sollen die Herkunft der Gurlitt-Bilder klären.
Wie die Kunsthistorikerin Maike Hoffmann.
Wenn man vor den Werken steht und die lange verloren geglaubten, verschollen geglaubten oder auch zerstört geglaubten Werke wieder sieht und in einem doch relativ guten Zustand, zum Teil verschmutzt, aber eben halt nicht beschädigt, dann ist das natürlich ein unheimliches Glücksgefühl.
Die Arbeit der Taskforce Schwabinger Kunstfund wird kritisiert.
Zu ineffektiv und vor allem intransparent.
Man hat denen gesagt, ihr dürft niemandem was erzählen, ihr dürft auch bitte untereinander so gut wie nicht kommunizieren und arbeitet das mal schnell auf und guckt, ob Raubkunst in diesen Beständen drin ist. Und das ist unseren Recherchen zufolge nicht sehr sorgfältig geschehen.
Im Februar 2014 werden weitere Kunstwerke gefunden.
In einem Haus in Salzburg, das auch Cornelius Gurlitt gehört.
Draußen vergitterte Fenster, ein verwahrloster Garten.
Drinnen Müllberge.
Aber inmitten dieses ganzen Chaos hängt dann eben die Waterloo Bridge von Claude Monet oder ein wertvolles Gemälde von Paul Cézanne, die Montagne Saint-Victoire, geschätzt auf 70 bis 100 Millionen Euro heute. Also es war eine ganz komische Mischung aus riesengroßem Kunstfund, aus kultureller Begeisterung, aber auch aus Verwunderung, was erleben wir hier eigentlich gerade?
Andrea Baresel-Brandt von der Taskforce Schwabinger Kunstfund beschreibt es so.
Das ist ein Erlebnis, was man als Kunsthistorikerin nur einmal im Leben hat. Da wird ein Euler Hartschalenkoffer geöffnet und dann haben sie Picasso in der Hand, Monet. Ich weiß nicht was, das war schon sehr besonders.
Man muss allerdings auch sagen, in diesem Haus wurde Monate, wenn nicht jahrelang, überhaupt nicht gelüftet. Also was sich da auch an Mikroben bilden konnte und dann hinterher die Farbe, die Leinwand, die Bilder überhaupt angreifen konnte, das stand zum Zeitpunkt des Fundes alles überhaupt noch nicht fest.
Erste Untersuchungen zeigen:
Dafür, dass die Werke nicht wie in einer Museumssammlung gepflegt worden sind, befinden sie sich in einem guten Zustand.
Man hat Glück gehabt.
Cornelius Gurlitt unterzeichnet sogar einen Vertrag mit der Bundesregierung.
Damit verpflichtet er sich, Bilder, bei denen es sich um Nazi-Raubkunst handelt, freiwillig zurückzugeben.
Trotz der ja durchaus kritikwürdigen Umstände, wie man mit ihm umgegangen ist, als Privatmann. Und damit hat er vorbildhaft gehandelt.
Ist Cornelius Gurlitt das Opfer einer übereifrigen Justiz?
Die Antwort ist aus meiner Sicht ja und nein.
Marcel Brühlhardt, Gurlitt-Beauftragter des Kunstmuseums Bern.
Der Umgang mit ihm, behördlich und medial, war sicherlich nicht immer korrekt. Andererseits hat er offensichtlich ein clandestines Leben geführt und das zeugt auch davon, dass er schon wusste, dass nicht alles in Ordnung ist.
Es gibt etwas mehr als ein Dutzend Bilder im gesamten Gurlitt-Bestand, die sich bei der Recherche dann doch als NS-Raubkunst herausgestellt haben.
Diese Kunstwerke werden ihren ursprünglichen Besitzern zurückgegeben.
Allerdings oft erst nach vielen Jahren.
Man muss natürlich, wenn man sowas recherchiert, schon auch sehr sorgfältig sein und ganz sicher sein, was man da hat und wem es gehört, auch damit man nicht an die Falschen zurückgibt. Aber diese Taskforce, die hat sich schon sehr, sehr viel Zeit gelassen.
Es ist klar, wenn das erst in der dritten oder zweiten Generation nach dem Unrecht geschieht, ist, dass derjenige, der das Unrecht direkt erlebt hat, einfach keine Gerechtigkeit oder keine Gutmachung erfährt. Und das ist die Tragik an dieser ganzen Geschichte.
Auf der einen Seite steht natürlich der Wille, ganz, ganz sorgfältig zu arbeiten. Und das ist auch verständlich. Auf der anderen Seite gibt es aber Familien, denen geht es nicht um Theorie der Provenienzforschung oder wie viele Lehrstühle brauchen wir noch, um ganz sicher zu sein, sondern die warten einfach darauf. Und ich habe mit vielen von denen in den letzten Jahrzehnten gesprochen, dass anerkannt wird, was ihrer Familie widerfahren ist. Viele von denen wollen Kunstwerke gar nicht zurückhaben. Ich kenne eine ältere Frau, der hat es gereicht, dass ein Schild jetzt im Museum neben dem Bild hängt, das einmal ihrem Vater gehört hat. Und auf dem steht, ihm wurde Unrecht getan vom deutschen Staat, von den Nationalsozialisten.
Es fehlt aus meiner Sicht auch am breiten Willen, dass man die Frage auch gerade ungeklärter Provenienzen angeht und nicht einfach noch endlos weiterforscht.
Es gibt einen spektakulären Fall eines Max-Liebermann-Gemäldes, das ein alter Mann mal besessen hat und dessen Nachfahren, auch jüdisch, sahen das dann und haben sofort einen sogenannten Restitutions-, also einen Rückgabeantrag gestellt. Und das hat gedauert und gedauert und gedauert. Und dieser Mann ist darüber erblindet und musste sich dieses Liebermann-Bild, Reiter am Strand, in Holz nachschnitzen lassen, damit er wenigstens noch ertasten konnte, was ursprünglich mal seiner Familie gehört hatte.
9. April 2014. Die Staatsanwaltschaft Augsburg gibt die beschlagnahmten Bilder wieder frei.
Im Zuge des Ermittlungsverfahrens haben sich neue Erkenntnisse ergeben, so die Behörde.
Nach mehr als 2 Jahren soll Cornelius Gurlitt seine Bilder zurückerhalten.
Aber nur wenige Wochen später stirbt er, im Alter von 81 Jahren.
Ohne seine Kunstsammlung noch einmal gesehen zu haben.
Gurlitt hat ein Testament hinterlassen und hat seinen gesamten Besitz, einschließlich der Immobilien, dem Kunstmuseum Bern hinterlassen. Er hat sich in der Schweiz offenbar wohlgefühlt und auch sicher gefühlt und das war sein letzter Wille.
Auch hier wird die Sammlung weiter untersucht.
Doch nicht nur sie, sondern sämtliche Bestände.
Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern.
Man hätte sicherlich sehr viel früher damit anfangen sollen. Es ist aber auch kein Wunder, dass diese Form der Aufbereitung jetzt stattfindet. Denn ich denke, es ist auch ein Generationenkonflikt. Man sieht es ja sehr gut bei Cornelius Gurlitt und seiner Schwester. Die wussten, dass die Sammlung ihres Vaters belastet war, aber tatsächlich auch damit nicht richtig umgehen konnten.
Der Fall Gurlitt hat klargemacht, jede Sammlung, privat oder öffentlich, ist von diesem Thema betroffen. Niemand kann sicher sein, dass er oder sie nicht auch NS-Raubkunst in den eigenen Beständen hat.
Der Gurlitt-Krimi ist zu Ende.
Oder doch nicht?
Naja, man hat bei Cornelius Gurlitt, vor allen Dingen im Haus in Salzburg, auch Schlüssel gefunden, bei denen nicht klar ist, wozu sie eigentlich gehören. Einige wohl offenbar zu Bankschließfächern von Banken, die es aber nicht mehr gibt, die inzwischen aufgelöst sind. Und da ist die Frage, wo sind deren Tresorbestände oder Schließfachbestände zum Beispiel hingekommen? Also da besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass es noch Bilder gibt, versteckt an Plätzen, die keiner kennt, nach denen aber jüdische Familien bis heute vergeblich suchen.
Und Stefan Koldehoff, der von Beginn an im Fall Gurlitt recherchiert,
bleibt dran.
Mich interessiert der Fall Gurlitt auf jeden Fall weiter, aber mich interessieren inzwischen auch viele andere Fälle, bei denen ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit noch viel, viel höher ist, dass da auch noch Raubkunst versteckt sein könnte. Aber auch da ist Gurlitt eine gute Motivation, weiterzuarbeiten. Und wenn sie dann Post bekommen von jüdischen Familien, die ihnen von ihrem Schicksal erzählen, dann ist es auch sowas wie eine Verpflichtung, die wir als Journalisten haben, finde ich.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an den 9. April 2014, als die Staatsanwaltschaft die gehorteten Gurlitt-Bilder zurückgab. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller und Drehbuchautor Wolfgang Menge.